Die gesundheitliche Lage von hunderten Millionen Menschen in der Welt, besonders in den Entwicklungsländern, ist derzeit unannehmbar. Was tut die WHO, um daran etwas zu ändern? Nun, die WHO ist das, was ihre Mitgliedstaaten aus ihr machen. Trotz ihres letztendlich humanitären Ziels ist die WHO vor allem eine wissenschaftlich-technische Organisation, die sich der sozialen Entwicklung verpflichtet sieht. Diese Definition der Gesundheit stammt aus der Verfassung der WHO. Auf den ersten Blick mag sie unrealistisch, utopisch, unerreichbar anmuten. Die Gründer der WHO sahen 1946 in dieser Definition kein hochfliegendes Ideal, sondern eine niemals endende Herausforderung. Was zählt, ist nicht das Erreichen des Ziels, sondern die Bemühung, das Ideal schrittweise Wirklichkeit werden zu lassen. Im WHO-Hauptsitz, der 1966 in Genf in der Schweiz errichtet wurde, ist das ständige Sekretariat der WHO untergebracht. Etwa 1500 Menschen, Ärzte, Wissenschaftler, Techniker und Verwaltungsfachleute aus über 100 Staaten wirken dort allzeit für die Verbesserung der Weltgesundheit. Die WHO und das UNO-System. Die Weltgesundheitsorganisation ist eine eigenständige Spezialorganisation der Vereinten Nationen. Ihre Beziehungen zur UNO werden durch ein Abkommen geregelt. Die WHO ist durchaus nicht vom UNO-System isoliert, sondern arbeitet eng mit anderen Organen, Einrichtungen, Programmen und Fonds der UNO zusammen, die hier gar nicht alle aufgezählt werden können. Diese Übersicht über die Organisationsstruktur der WHO zeigt die beschlussfassenden und ausführenden Organe. Höchstes Gremium ist die Weltgesundheitsversammlung, die über den Exekutivrat den Generaldirektor beauftragt, das Programm zu verwirklichen und ihm die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stellt. Die WHO war die erste internationale Organisation, die den Grundsatz der Dezentralisierung verwirklicht hat, um so eine bessere Vorstellung von den Bedürfnissen und Ressourcen in den verschiedenen Teilen der Welt zu gewinnen. Daher wird von den 6 Regionalkomitees der WHO ein einheitlicher Prozess der Planung und Umsetzung angewandt, wobei die Direktoren der Regionalbüros gehalten sind, die Pläne und Beschlüsse der Regionalkomitees in das WHO-Gesamtprogramm einzubringen und von der Weltgesundheitsversammlung bestätigen zu lassen. Im Sekretariat am Hauptsitz sind die 5 stellvertretenden Generaldirektoren in der Übersicht unten, die dem Generaldirektor oder dessen erstem Stellvertreter unterstellt sind, jeweils für mehrere Programme verantwortlich, die sämtlich in das globale Entwicklungsprogramm der WHO integriert sind. Die 38. Weltgesundheitsversammlung verabschiedete für 1986/87 ein effektives Geschäftsbudget in Höhe von 543,3 Millionen US-Dollar. Einschließlich zusätzlicher Mittel außerhalb des Budgets wird die WHO über 1 Milliarde US-Dollar verfügen, um die Gesundheitsarbeit zu ihren 166 Mitgliedstaaten, darunter 120 Entwicklungsländer, zu unterstützen. Die Weltgesundheitsversammlung als höchstes Gremium der WHO tritt alljährlich im Mai zusammen, meist in Genf. Sie besteht aus den Delegierten der Mitgliedstaaten, meist dem Gesundheitsminister, Staatssekretär oder Direktor der Gesundheitsdienste, die häufig von Beratern begleitet werden. Diese Zusammenkunft von mehreren hundert Menschen wird im riesigen Konferenzsaal des Palais der Vereinten Nationen abgehalten. Die Delegierten erörtern die Weltgesundheitssituation, überprüfen die Tätigkeit der WHO und beschließen Grundsätze, Programm und Budget für die künftige Arbeit. Die 6 Amtssprachen sind in alphabetischer Reihenfolge Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Neben Plenartagungen arbeitet die Versammlung in 2 Komitees. Eines befasst sich mit den wissenschaftlich-technischen Aspekten des Arbeitsprogramms, das andere meist mit finanziellen, verwaltungstechnischen, juristischen und politischen Fragen. Der WHO-Exekutivrat tagt zweimal jährlich in Genf. Die 31 Mitglieder aus den verschiedenen Weltregionen werden von der betreffenden Regierung aufgrund der persönlichen Leistungen und Fachkenntnisse auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitsschutzes benannt. Der Exekutivrat bereitet die nächste Tagung der Weltgesundheitsversammlung vor und verwirklicht die Beschlüsse dieses Gremiums. Die WHO-Regionen wurden entsprechend den Wünschen der Regierungen gebildet. Es gibt insgesamt 6 Regionen mit 166 Mitgliedstaaten und einem assoziierten Mitglied. In ihnen leben 99% der Weltbevölkerung. Es ging und geht darum, Länder mit mehr oder weniger ähnlichen Problemen des öffentlichen Gesundheitsschutzes oder vergleichbaren kulturellen Bedingungen zusammenzufassen, um die Erörterung gemeinsamer aktueller Fragen und Interessen zu erleichtern und die technische Zusammenarbeit auf gleichberechtigter Grundlage anzuregen. Um alle diese Regionen und Länder darüber auf dem Laufenden zu halten, was in der übrigen Welt auf gesundheitlichem Gebiet mit Bezug auf die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung geschieht, hat die WHO ein umfangreiches Programm für gesundheitliche und biomedizinische Information geschaffen. Dessen Hauptaufgabe ist es, geeignete und relevante Informationen allen Interessenten in aller Welt rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und zugänglich zu machen. Ein weiteres Beispiel für das Wirken der WHO zum Wohle der ganzen Welt ist die Arbeit mit den internationalen Gesundheitsvorschriften, die auf frühere Einrichtungen aus dem 19. Jahrhundert zurückgehen und damals dazu dienten, die Länder vor solchen weltweiten Epidemien unseligen Angedenkens wie der Pest und der Cholera zu warnen. Zwar sind inzwischen nach der weltweiten Eliminierung der Pocken nur noch 3 quarantänepflichtige Krankheiten übrig geblieben, Pest, Cholera und Gelbfieber, doch die internationalen Gesundheitsvorschriften bilden nach wie vor einen wichtigen Bestandteil des globalen WHO-Programms für die epidemiologische Überwachung. Der gelbe Gesundheitspass der WHO im Bild ist weltbekannt. Die Vorschriften gewährleisten maximalen Schutz vor der grenzüberschreitenden Ausbreitung quarantänepflichtiger Krankheiten bei minimaler Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehrs. Ein drittes Beispiel für das weltweite Wirken der WHO ist die Standardisierung und Überwachung der sogenannten biologischen Substanzen, worunter vornehmlich Arzneimittel, Impfstoffe und andere medizinische Produkte zu verstehen sind. Es geht um deren Unbedenklichkeit und Wirksamkeit unabhängig von Herkunft und Einsatz. Dies ist nur ein Teil des neuen WHO-Programms für Arzneimittelarbeit, das vor allem die unmittelbare Zusammenarbeit mit den Ländern zum Gegenstand hat, damit die nationale Arzneimittelpolitik im Rahmen der gesundheitlichen und sozialen Entwicklung erarbeitet wird und Schwerpunkte auf dem gesamten Gebiet der Arzneimittel festgelegt werden, die die Bereitstellung unbedenklicher, wirksamer und kostengünstiger Arzneimittel in der ganzen Welt gewährleisten. Am Hauptsitz der WHO läuft auch das globale Programm zur Verhütung der Blindheit zusammen. Etwa 40 Millionen Menschen in der Welt sind blind, was nicht nur unerhörtes menschliches Leid, sondern auch schwere wirtschaftliche und soziale Behinderungen im Gefolge hat. Die 4 wichtigsten Ursachen der Blindheit treten meist in armen Ländern auf. 2 davon sind Infektionskrankheiten, das Trachom und die Onchozerkose oder Flussblindheit. Bei der dritten handelt es sich um einen Ernährungsmangel mit der Fachbezeichnung Xerophthalmie, die bei unzureichender Zufuhr von Vitamin A auftritt. Diese 3 Ursachen sind verhütbar. Die 4. der graue Star lässt sich leicht durch eine Operation heilen, die nicht mehr als etwa 5 US-Dollar kosten dürfte. Weitere wichtige Ursachen sind Augenverletzungen durch Unfälle sowie der grüne Star. Neben der Verhütung der Ursachen der Blindheit besteht das langfristige Programmziel darin, sachgerechte augenärztliche Betreuung einzuführen und die Augengesundheit auf peripherer Ebene durch die gesundheitliche Grundbetreuung zu fördern, wobei der Akzent vornehmlich auf der Gesundheitserziehung und der Mitwirkung der Gemeinschaft liegt. Andere Maßnahmen lassen sich genauer lokalisieren, werden aber ebenfalls weltweit durchgeführt. Am wichtigsten ist vielleicht die Aus- und Weiterbildung von Heil- und Hilfspersonal. Sehr oft gibt es nämlich besonders in den Entwicklungsländern durchaus genügend Ärzte, Schwestern und so weiter in den Städten, jedoch nicht genug oder gar keine auf dem Lande. Abgesehen von der Ausbildung von Ärzten, deren Zahl in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten keinesfalls ausreichen wird, besteht die realistischste Lösung für die Entwicklungsländer und die einzige mit vollständiger Erfassung der Bevölkerung durch die unbedingt notwendige Gesundheitsbetreuung darin, Gesundheitsarbeiter in den Gemeinschaften auszubilden, die binnen kurzem für unerlässliche Aufgaben qualifiziert werden können. Die aktive Mitwirkung der Gemeinschaft in der grundlegenden gesundheitlichen Betreuung lässt sich nur durch die Gesundheitserziehung der Bevölkerung erreichen. Eines der Hauptziele der Gesundheitserziehung besteht darin, die Menschen anzuregen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und dadurch den Einzelnen, die Familie, die Gemeinschaft und schließlich das Land in Bezug auf die Gesundheit eigenständig zu machen. Diese Mitwirkung lässt sich am besten durch sachgerechte Erziehung der Öffentlichkeit mobilisieren, die die Gemeinschaften in die Lage versetzt, ihre realen Gesundheitsprobleme auf die geeignetste Weise zu bewältigen. Die Verhütung von Krankheiten ist in den meisten Fällen eine Frage der Lebensweise. Die Menschen müssen wissen, woher die Krankheiten kommen, was ihre Ursachen sind und wie sie verhütet werden können. Sie müssen beispielsweise die enge Beziehung zwischen dem, was sie essen, und der Unter- oder Fehlernährung ebenso erkennen, wie den Zusammenhang von verschmutztem Wasser und Durchfallerkrankungen oder den Unterschied zwischen stillen und künstlicher Ernährung. All dies kann nicht allein durch die Massenmedien vermittelt werden. Die Menschen zu lehren, wie sie durch eigene Anstrengungen ihren Gesundheitszustand verbessern können, ist nur eine der Aufgaben der Mitarbeiter der gesundheitlichen Grundbetreuung, deren wesentlicher Bestandteil die Gesundheitserziehung ist. Der gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter ist die Hauptstütze eines jeden Systems der gesundheitlichen Grundbetreuung. Zwischen den oft unerreichbaren oder zahlenmäßig unzureichenden Ärzten und den Menschen stellt er das unverzichtbare Bindeglied dar. Dies nicht nur auf dem Lande, sondern auch in Barackenstädten am Rande der Großstädte der Dritten Welt, in Gebieten mit nomadisierenden Menschen und durchaus auch in den Industriestaaten, wo die enormen Kosten der medizinischen Betreuung immer untragbarer werden. Demzufolge werden von Land zu Land und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Arten von Mitarbeitern der gesundheitlichen Grundbetreuung, je nach Bedürfnissen und Ressourcen, benötigt werden. Mit einer Grundausbildung, Grundschulniveau, ausgestattet und binnen kurzer Zeit für die Erledigung einfacher Aufgaben qualifiziert, stellt der gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter die realistischste Lösung für die Versorgung der gesamten Bevölkerung mit unerlässlicher Betreuung dar. Eine der Aufgaben des gemeinschaftsintegrierten Gesundheitsarbeiters besteht naheliegenderweise darin, der Bevölkerung bei alltäglichen Gesundheitsstörungen und Verletzungen aller Art sofort Hilfe zu leisten, sodass die Dorfbewohner nicht kilometerweit laufen oder auf unzuverlässige Verkehrsmittel warten müssen, ehe sie behandelt werden. Das bedeutet auch Bereitschaft rund um die Uhr, sofern der Mitarbeiter der Grundbetreuung an Ort und Stelle wohnt. Diese Mitarbeiter arbeiten am besten, wenn sie von der Gemeinschaft ausgewählt werden und ihr selbst angehören, sowie in der von ihnen betreuten Gemeinde wohnen. Dadurch werden oft auch Komplikationen im Falle von Erkrankungen und Verletzungen verhütet. Eine weitere Aufgabe des Mitarbeiters der gesundheitlichen Grundbetreuung besteht in der Lagerung und Verteilung unerlässlicher Arzneimittel. Medikamente sind oft knapp und teuer. Außerdem sind sie ebenso oft ungeeignet und unnötig. In einigen Entwicklungsländern können die gewaltigen Ausgaben für Arzneimittel bis zu 40-60% des gesamten Gesundheitsbudgets des Landes ausmachen. Eine weltweite wissenschaftliche Konsultation hat ergeben, dass mit etwa 200 grundlegenden pharmazeutischen Substanzen die grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse der meisten Menschen befriedigt werden können. Eine Begrenzung des Arzneimittelangebots würde es den Regierungen von Entwicklungsländern auch ermöglichen, die Medikamente entweder selbst herzustellen oder doch wenigstens auf den massenweisen Ankauf zu verzichten. Wie Impfstoffe sollten auch Arzneimittel nach Möglichkeit kostenlos so bereitgestellt werden, dass sie den Patienten zur rechten Zeit und am rechten Ort erreichen. Die gesundheitliche Grundbetreuung ist vorrangig auf die Verbesserung der Gesundheit der Einzelnen und der Familien in der Gemeinschaft gerichtet. Daher geht es zuallererst um den Schutz von Mutter und Kind. Die Bereitstellung ohne weiteres zugänglicher Dienste für die Familiengesundheit ist eine der Voraussetzungen der gesundheitlichen Grundbetreuung. In vielen Ländern sind die Säuglings- und die Müttersterblichkeit in beeindruckender Weise gesenkt worden. Und der Gesundheitszustand von Mutter und Kind hat sich wesentlich verbessert. Doch noch immer leiden hunderte Millionen Menschen. In den Entwicklungsländern liegen Säuglings-, Kinder- und Müttersterblichkeit sowie die Häufigkeit von Erkrankungen noch unannehmbar hoch. Diese tragische Vergeudung menschlichen Lebens lässt sich verhüten, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, insbesondere durch die gesundheitliche Grundbetreuung. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass über ein Drittel der Weltbevölkerung des Jahres 2000 noch gar nicht geboren ist und dass 2,5 Milliarden der voraussichtlichen Bevölkerung von 6 Milliarden im Jahr 2000 jünger als 21 Jahre sein wird. Eine Senkung der Sterblichkeit, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, kann den Menschen das Gefühl vermitteln, dass die Zukunft lebenswert ist. Die Mitarbeiter der gesundheitlichen Grundbetreuung sollten das Stillen fördern. Die Säuglinge sollten so lange wie möglich gestillt werden. Gesunde Mütter in gutem Ernährungszustand, die voll stillen, sollten im Prinzip erst nach 4-6 Monaten zufüttern. Bei erforderlicher Krankenhausbehandlung sollte es der Mutter ermöglicht werden, mit dem Säugling zusammenzubleiben und ihn weiterhin zu stillen. Das Stillen ist nicht für die Gesundheit des Säuglings, sondern auch für die der Mutter am günstigsten, einschließlich der körperlichen, emotionalen und psychologischen Vorteile. Außerdem ist die empfängnisverhütende Wirkung des Stillens bekannt. Die Familienplanung, die nur einen Teil der Familiengesundheit darstellt, ist häufig ein umstrittenes Thema und dies mehr aus kultureller und sozialer als aus medizinischer Sicht. Trotzdem ist unleugbar, dass zu häufige Schwangerschaften der Gesundheit von Mutter und Kind sehr abträglich sind. Eines der größten Hindernisse für die Verbreitung der Familienplanung ist die Behauptung, dass die Eltern die Kinder brauchen, damit diese sie im Alter unterstützen. Von den Kindern, besonders in armen Ländern, wird also erwartet, dass sie ein fehlendes System der sozialen Sicherheit ersetzen, daher ihre große Zahl. Wird jedoch die Familienplanung im Rahmen der gesundheitlichen Grundbetreuung angewandt, so vermittelt das gesunde Überleben der ersten 2 oder 3 Kinder den Eltern das Gefühl der Sicherheit, das sie für ihr Alter anstreben. Schätzungsweise die Hälfte bis 2/3 der Menschheit sind von der Unterernährung betroffen, der wichtigsten Todesursache bei Kleinkindern, besonders in der dritten Welt. Etwa 1/4 der Menschen in den Entwicklungsländern sind unzureichend ernährt. In Ostasien und Afrika sind 25-30% der Bevölkerung unterernährt. 10 Millionen Kinder in den Entwicklungsländern leiden an schwerer Proteinkalorienunterernährung, weitere 80 Millionen unter mäßiger Unterernährung. An solchen Ernährungsmangelkrankheiten wie Struma infolge Jodmangels, Anämie, Mangel an Eisen und anderen Spurenelementen und Xerophthalmie, Blindheit infolge Mangels an Vitamin A, leiden hunderte Millionen Menschen. Bekannt ist die einander ergänzende Auswirkung von Unterernährung und Krankheit. Die ärmsten Bevölkerungsschichten sind auch am schlechtesten ernährt und somit dem Angriff von Krankheiten am stärksten ausgesetzt. Infolge der Unterernährung fordern die häufigen Infektionskrankheiten des Kindesalters, zum Beispiel Diphtherie, Keuchhusten, Masern, Durchfall, in wirtschaftsschwachen Ländern weit mehr Opfer. Ein wichtiges Problem bei der Bekämpfung der Unterernährung sind mangelnde Kenntnisse der Bevölkerung über den Ernährungsbedarf. Außerdem fehlt es an grundlegenden Gesundheitsdiensten, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Gruppen in Armutsgebieten, hauptsächlich Schwangere und Kinder. Von der WHO wird eine neue Strategie für die Bekämpfung der Unterernährung vorgeschlagen. Ihre beiden Grundsätze lauten, das Problem in der kritischsten Lebensphase, den ersten Lebensjahren, anzugehen und dazu die Ressourcen an Ort und Stelle maximal einzusetzen, indem einheimische, verfügbare und akzeptable Nahrungsmittel genutzt werden. In diesem Geist und dem der gesundheitlichen Grundbetreuung werden Schulgärten, wie im Bild in den Dörfern, gefördert, damit die Menschen und insbesondere die Kinder stärker auf kostengünstige und wertvolle Nahrungsmittel aufmerksam gemacht werden. Oft zögern die Menschen aus unterschiedlichen Gründen, einen Arzt aufzusuchen. Der gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter kann es sich nicht leisten, passiv abzuwarten, bis die Menschen zu ihm kommen. Falls sie nicht kommen, muss er zu ihnen gehen. Hausbesuche gehören daher zu den Prinzipien der gesundheitlichen Grundbetreuung. Zuweilen wird der gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter für die Behandlung eines komplizierten Falls nicht ausreichend qualifiziert sein. Zwar sollten die gesundheitlichen Eingriffe so oft wie möglich in der Gemeinschaft stattfinden, doch wenn höher qualifizierte Betreuung oder die Beratung zu schwierigen Problemen unerlässlich ist, dann muss der gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter wissen, wohin er sich wenden kann. Höher qualifizierte Kader, die eine größere Breite spezialisierter Leistungen übernehmen und kompliziertere Verfahren und Einrichtungen benötigen, bilden in der Kette des Gesundheitssystems das nächste Bindeglied zur gesundheitlichen Grundbetreuung. Diese Einrichtungen, entweder besser besetzte ländliche Polikliniken oder Kreiskrankenhäuser, gewährleisten zugleich die Fortbildung, Anleitung und Kontrolle der gemeinschaftsintegrierten Gesundheitsarbeiter und deren logistische Unterstützung durch Bereitstellung von Arzneimitteln, Pestiziden, hygienischen und medizinischen Ausrüstungen, Fachberatung und gegebenenfalls den Transport der Patienten. Eine andere Möglichkeit, die ständige Kontrolle und Hilfe für gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter, besonders in den Dörfern, zu gewährleisten, in denen es keinen Gesundheitsstützpunkt gibt, besteht in der Entsendung mobiler Gesundheitsteams, denen mindestens ein Arzt und weitere Fachkräfte angehören und an die der Mitarbeiter der Grundbetreuung schwierige Fälle zur Behandlung überweisen kann. Das ist besser als nichts. Doch ideal ist ein, wenn auch bescheidener, Gesundheitsstützpunkt im Dorf. Der Gesundheitsstützpunkt im Dorf ist meist bester Ausdruck einer aktiven Mitwirkung der Gemeinschaft. So wie der gemeinschaftsintegrierte Gesundheitsarbeiter möglichst von den Dorfbewohnern selbst für die Qualifizierung ausgewählt wird, sollte auch der Gesundheitsstützpunkt von den Dorfbewohnern selbst gebaut werden, was ihnen das Gefühl aktiver Mitwirkung gibt. Wie die Schule, der Markt oder der Getreidespeicher ist der dörfliche Gesundheitsstützpunkt ein wichtiger Teil der kommunalen Entwicklung. Die Menschen sind besser motiviert, wenn sie persönlich einbezogen werden. Heilkundige und Geburtshelferinnen der traditionellen Heilkunde sind in den meisten Gesellschaften anzutreffen. In die örtliche Gemeinschaft, ihre Kultur und Traditionen eingebettet, genießen sie vielerorts noch einen höheren sozialen Status und üben beträchtlichen Einfluss auf die örtlichen Gesundheitspraktiken aus. Die Menschen vertrauen ihnen, weil sie Mitbewohner sind. Außerdem ist ihre Tätigkeit kostengünstiger als die der modernen naturwissenschaftlichen Medizin. Für die armen Dorfbewohner sind sie die Ersten, bei denen man Hilfe sucht. Deshalb könnten und sollten diese Heilkundigen und Geburtshelferinnen der traditionellen Medizin die vorderste Linie der Gesundheitsarbeiter in den Ländern bilden, in denen es nicht genügend Ärzte und gesundheitliches Hilfspersonal gibt. Sobald Vorurteile über Bord geworfen werden, können sie mit Unterstützung des offiziellen Gesundheitssystems zu unschätzbaren Verbündeten bei der Verbesserung der Gesundheit der Gemeinschaft werden. Gleiches gilt für traditionelle Medikamente, besonders die aus Heilkräutern, die bereits in vielen Teilen der Welt angebaut, gesammelt und verarbeitet werden und sich häufig als ebenso wirksam und weitaus billiger als chemische und pharmazeutische Verbindungen erwiesen haben. Während die Regierungen aus Mangel an Technik gezwungen sind, teure pharmazeutische Substanzen im Ausland zu kaufen, genügt zur Herstellung der traditionellen Kräutermedikamente die einfachste Ausrüstung. Die traditionelle chinesische Medizin erweist sich seit langem als großartiges Arsenal von Kenntnissen, die auf jahrhundertalter Weisheit beruhen. Außer Heilkräutern gibt es viele andere Aspekte der traditionellen medizinischen Praxis, die von den Befürwortern der modernen naturwissenschaftlichen Medizin fruchtbringend weiter erforscht werden könnten. Die Akupunktur ist nur ein Beispiel von vielen. Diese Erwägungen zur Tradition führen zwangsläufig zu einem anderen heiß diskutierten Thema, der bedarfsgerechten Technik, die ebenfalls unabdingbar zur gesundheitlichen Grundbetreuung gehört. Die Technik muss der Landeskultur entsprechen. Vorteilhaft ist es, wenn Ausrüstungen und Arzneimittel kostengünstig an Ort und Stelle hergestellt werden können. Auch die Wartung der Ausrüstungen sollte möglichst durch Einheimische unter Nutzung örtlicher Einrichtungen erfolgen. Oft lassen sich einheimische Werkstoffe verwenden, die ohne weiteres erneuert werden können. Bedarfsgerecht bedeutet nicht zweitklassige Technik, sondern vielmehr, dass die Technik wissenschaftlich begründet und auch für die Anwender und die Nutznießer akzeptabel ist. Die Schutzimpfung, insbesondere der Kinder, ist einer der wichtigsten Aspekte der gesundheitlichen Grundbetreuung. Wegen fehlender Schutzimpfungen sterben alljährlich 5 Millionen Kinder. Von den 80 Millionen Kindern, die jährlich in den Entwicklungsländern geboren werden, werden höchstens 10% gegen die 6 häufigsten Kinderkrankheiten geimpft: Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, Tuberkulose und Poliomyelitis. Impfstoffe gegen diese Krankheiten gibt es jedoch. Sie stellen einen der Triumphe von Wissenschaft und Technik dar. Wirksame und relativ kostengünstige biologische Produkte stehen gegen alle 6 Krankheiten zur Verfügung. Die Schutzimpfung gegen alle 6 und damit der lebenslange Schutz für ein Kind kostet nicht viel, etwa $3. Diese Impfstoffe bleiben in den meisten Entwicklungsländern jedoch häufig ungenutzt. Das erweiterte Schutzimpfungsprogramm der WHO hat kein geringeres Ziel als die Durchimpfung aller Kinder der Welt gegen diese 6 Krankheiten bis zum Jahre 1990. Einer der größten Erfolge der Schutzimpfung und der bedarfsgerechten Technik ist die erfolgreiche weltweite Aktion zur Eliminierung der Pocken. Zwischen der Entdeckung des Pockenimpfstoffs durch Dr. Edward Jenner im Bild im Jahre 1796 und dem letzten bekannten Fall, der 1977 in Somalia gefunden wurde, dauerte es 181 Jahre, sich dieser Geißel der Menschheit zu entledigen. Dieser Erfolg war eine aufsehenerregende Premiere in der Geschichte der Menschheit. In früheren Zeiten starben Millionen Menschen, insbesondere Kinder, einen sinnlosen Tod oder wurden fürs ganze Leben entstellt, von ihren Qualen ganz zu schweigen. 2 Jahre nachdem der letzte Fall entdeckt, behandelt und geheilt wurde, trat Ende 1979 die Globale Kommission zur Bestätigung der Pockeneliminierung, eine Gruppe von Wissenschaftlern aus 19 Ländern, in Genf zusammen und bestätigte offiziell, dass die Pocken vom Gesicht der Erde verschwunden sind. Die weltweite Aktion zur Eliminierung der Pocken kostete etwa 300 Millionen Dollar. Demgegenüber belaufen sich die jährlichen Einsparungen aus der nicht mehr notwendigen obligatorischen Pockenimpfung auf 1 Milliarde Dollar. Neben der beträchtlichen Arbeit in Quarantäne und Überwachung, die von mehr als 600 Mitarbeitern der WHO und Fachberatern aus 51 Ländern sowie über 150.000 Mitarbeitern der nationalen Gesundheitsdienste in allen betroffenen Ländern geleistet wurde, sowie dem politischen Willen der betroffenen Länder und der internationalen Zusammenarbeit, die erstmals in der Geschichte der Menschheit ein derart wunderbares Ergebnis zeitigte, war es auch die zusammengeführte bedarfsgerechte Technik, die zum Erfolg der Pockeneliminierung beitrug. Die Frage lautet nunmehr, wie die aus der weltweiten Aktion zur Eliminierung der Pocken gezogenen Lehren sich auf andere Krankheiten anwenden lassen. Kann man die Vielzahl der wichtigen Gesundheitsprobleme, denen wir uns noch gegenübersehen, jetzt effektiver angehen? Dies ist Ziel und Zweck des WHO-Sonderprogramms für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten. Inzwischen betrachten Sie noch ein letztes Mal dieses Bild. Wir wetten 1.000 Dollar, dass Sie so etwas nie wieder sehen werden. Jedoch lassen sich nicht alle Krankheiten so einfach bekämpfen und besiegen wie die Pocken. Gegen einige der am meisten verbreiteten und tödlichsten Krankheiten, besonders in der dritten Welt, gibt es noch keine Impfstoffe. Wegen der Knappheit, Toxizität, geringen Wirksamkeit und hohen Kosten der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Medikamente ist es schwierig, sie auch nur auf Massenbasis zu bekämpfen. Die Erkenntnis des Fehlschlags bei der Bekämpfung dieser Krankheiten veranlassten die WHO, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und der Weltbank, im Jahre 1977 ein Sonderprogramm für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten zu schaffen, um alle Forscher sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den Industriestaaten anzuregen, nach besseren und kostengünstigeren Arzneimitteln und möglichen Impfstoffen gegen 7 vorherrschende und bisher vernachlässigte Krankheiten zu suchen. Diese Krankheiten sind Malaria, Schistosomiasis, Filariose einschließlich Onchocerkose, Trypanosomiasis, sowohl die afrikanische Schlafkrankheit als auch die als Chagas-Krankheit bekannte amerikanische Form, Leishmaniose und Lepra. Halten Sie die Lepra nicht für eine Geißel der Vergangenheit. Noch immer leiden 11 Millionen Menschen in der Welt unter ihr, darunter auch Kinder. Die derzeitige Strategie der Bekämpfung, die auf der Früherkennung und der Behandlung mit Dapsone oder DDS beruht, hat nicht zu einem Rückgang der neuen Lepra-Fälle geführt. Vielerorts führen tief verwurzelte Angst und das soziale Stigma der Lepra dazu, dass die Erkrankten und ihre Angehörigen die Krankheit wegen der psychosozialen Auswirkungen verschweigen und zuweilen bestreiten oder gar nicht erkennen. Es werden noch mindestens 10 bis 15 Jahre geduldiger und unermüdlicher Arbeit nötig sein, ehe ein Impfstoff gegen die Lepra zur umfassenden Anwendung bereitsteht. Die Wissenschaftler suchen auch nach neuen und besseren Arzneimitteln und Diagnoseverfahren sowie verbesserten Behandlungsmethoden.